Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor.
Heute zu Gast in Welterbe Hallstatt der Historiker Ernst Diebker. Ernst Diebker hat sich in seiner Dissertation sehr intensiv mit der sozialen, mit der wirtschaftlichen Situation Ende des 18. Jahrhunderts auseinandergesetzt und ein Schwerpunkt seiner Dissertation ist Hallstatt. Wir sitzen jetzt zusammen bei mir im Erdgeschoss des Hauses, ehemalige Haus Nummer 144. Also dieses Haus war bis in die 1920er Jahre eine eigene Hausnummer. Der Raum ist im Prinzip noch so erhalten, wie er Ende des 18. Jahrhunderts war. Der Raum ist etwa 4,50 Meter lang, 2,20 Meter tief, hat zwei kleine Fenster, es sind nicht die originalen Fenster vorhanden. Es ist noch die originale Rückwand zum Felsen im Bruchsteinmauerwerk, zum Teil wirklich schon der gewachsene Felsen vorhanden. Und Ernst Diebker hat in seiner Arbeit herausgefunden, wie viele Leute hier in diesem einen Raum, und dieses Haus bestand tatsächlich aus diesem gut 4 Meter langen und gut 2 Meter tiefen Raum, einen ganz kleinen Vorraum mit etwa 2 mal 2 Meter. Das Haus war eingeschossig, hatte ein Pultdach. Was war der Lebensraum für wie viele Menschen, Ernst?
Wir wissen, dass eine Bergarbeiterfamilie hier gelebt hat. Also Frau mit 2 Söhnen und die Eltern der Thomas Schilcher und seine Frau. Wobei die beiden Söhne, ich beziehe mich da auf Erhebung von 1788 beziehungsweise 1790, beide bereits als Arbeiter ausgewiesen sind in dieser Erhebungsliste, also wahrscheinlich selber schon, wahrscheinlich Bergleute gewesen sind oder vielleicht auch an der Pfanne gearbeitet haben, aber jedenfalls kaiserliche Arbeiter gewesen sind. Interessant ist an der Geschichte auch, dass der Thomas Schilcher sehr schnell verstirbt, nämlich 1792 verstirbt er schon und die Frau praktisch mit den Söhnen übrig bleibt. Und wir wissen eben auch, dass hier Spinderarbeit verrichtet worden ist und das ist ja eigentlich mein Spezialgebiet meiner Dissertation. Also die haben auch sozusagen hausindustrielle Arbeit betrieben. So viel zum Haus 44, also eine kleine Bergarbeiterfamilie, die durch einen Unglücksfall, wie es in der Quelle heißt, im 1792 schon ein Witwenhaushalt geworden ist.
Und das Faszinierende einer Arbeit, der Augenöffner für mich, bestand ja darin, für mich war Hallstatt, die Geschichte Hallstatts, eigentlich immer eine Geschichte, die vom Bergbau geprägt war. Und du hast herausgefunden, eigentlich welcher großer Anteil an Spinnarbeit in Hallstatt geleistet wurde. Das heißt, wenn man das so grob herunterbricht, wie viele Menschen waren damals in Hallstatt mit Spinnarbeiten beschäftigt? Warum haben so viele Leute in Hallstatt gesponnen? Und wie bist du an diese Daten gekommen?
Also in Hallstatt waren zu der Zeit, wo ich einen näheren Blick drauf werfen kann, gar nicht mehr so viele Leute mit Wollspinnarbeit beschäftigt, nämlich 70 Personen respektive Haushalte. Aber es gab wiederum bereits 130 Baumwollspinnerinnen zu dieser Zeit in Hallstatt, weil offenbar viele Familien einen fliegenden Wechsel von der Wollspinnerei zur Baumwollspinnerei unternommen hatten. Im ganzen Kammergut sind zu der Zeit doch immerhin noch 2400 Leute mit Wollspinnerei beschäftigt, also das ist schon eine ganze Menge. Deine Frage auch war, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Es gibt zwei Hauptschuldige, nämlich der Karl Schrammel, der Verfasser dieser berühmten Familiengeschichte, und eine Linzer Museumsbeamtin namens Ute Streit. Die Ute Streit hat einen großartigen Reader, wie man das so nennt, ins Internet gestellt über die Linzer Wollzeugfabrik. Jetzt war ich zu der Zeit sowieso ein bisschen auf der Suche nach einem Dissertationsthema und die Überschrift für mich war Geschichte der Arbeit, also hat mich sozusagen alles Mögliche interessiert. bevor jetzt auch in der frühen Neuzeit, weil ich bin bis zum 18. Jahrhundert sehr leidenschaftlich unterwegs und die späteren Jahrhunderte nur mehr am Rande, also ich bin einfach eher so in dieser etwas früheren Neuzeit beheimatet. Hat mich dieses Unternehmen sofort total fasziniert. Das ist ja im Grunde eine Art von dezentraler Manufaktur, wenn man so will, also, wie es halt in dieser damaligen frühindustriellen Zeit üblich war, große Produktionsstrukturen zu organisieren, aber kommen wir vielleicht eher ein bisschen später noch zu dem Punkt hin. Und der Karl Schrammel in der Saline-Geschichte wird zumindest auf ein paar Seiten die Bemerkung los, dass im Salzkammergut die Spinnarbeit für diese Linzer Wollzeug eingeführt wurde. Da sind wir im Jahr 1746, 1747 und damit war es um mich geschehen. Aber auch okay, einerseits ein interessantes frühindustrielles Unternehmen, das mich interessiert und andererseits der regionale Bezug, weil würde ich nicht Dialekt sprechen, würde man hören, dass ich auch ein bisschen aus dieser Gegend stamme, also aus Bad Ischl, um genau zu sein. Ja, und damit war klar, das muss man untersuchen, weil bis auf die Bemerkungen von Schrammel scheint es in der Literatur eigentlich nichts Genaueres über den Verlauf dieser Spinnerei und wie das funktioniert hat und wer da und welche Haushalte davon betroffen waren, zu geben. Es ist schlicht und ergreifend nicht erforscht und das war sozusagen meine Ausgangsfragestellung.
Ein kurzer architekturgeschichtlicher Einschub. Diese Linzer Wollzeugmanufaktur war ein bedeutendes Denkmal der Industriearchitektur, der ganz frühen Industriearchitektur vom Architekten Michael Brunner. Von Michael Brunner sehr bedeutend die Dreifaltigkeitskirche in Stadelbauer, also diese faszinierende Kirche auf dem Grundriss eines gleichseitigen Dreiecks, aber auch von Michael Brunner die Kirche in Ebensee. Und die Linzer Wollzeugmanufaktur wurde meines Wissens in den späten 1970ern in einem barbarischen Akt gesprengt.
Ende der 1960er, soweit ich es dem Reader von der Ute Streit eben entnehmen konnte, das sind ja ein paar mehr oder weniger traurige, trotzdem spektakuläre Fotos der Sprengung irgendwie drinnen in dem Reader. Es hat sich eine politische Diskussion offenbar entsponnen, ob man dieses praktisch fast prominenteste österreichische Industriedenkmal zumindest, was diesen Zeitraum betrifft, ob man das erhalten kann oder soll. Natürlich hat es eine kleine Bürgerinitiative, die sich natürlich vehement dafür ausgesprochen hatten. Das Gegenargument waren halt die Kosten, weil auch der Hausschwamm offenbar drinnen war und ja, letztendlich ist dieses riesige Gebäude dann komplett geschliffen worden, also gesprengt worden und nicht mehr übrig. Man könnte sich heute ein Kulturzentrum alles mögliche, also man könnte sich wunderbare Sachen für so ein Objekt vorstellen, aber es hätte natürlich auch eine Stange Geld gekostet. Leider ist es nicht erhalten geblieben, ja.
Aber es bleiben ja trotzdem Akten über, es bleiben schriftliche Dokumente über und auch wenn jetzt dieses bauliche Denkmal zerstört wurde, du bist in den Archiven wirklich fündig geworden.
Im Grunde ist ein Drama um die Wollzeugfabrik ein kleineres, aber zugegeben auch ein Drama jenes, dass das eigentliche Fabriksarchiv ja nicht erhalten ist. Das ist offenbar irgendwann im 19. Jahrhundert am Brand zum Opfer gefallen und sozusagen die direkten arbeitsbezogenen Aufzeichnungen, die wahrscheinlich auch in Massen vorhanden gewesen sind bei so einem Riesenbetrieb, da hat man aber keinen Zugang, die gibt's einfach nicht mehr. Was es aber gibt, sind zwei Bestände eigentlich im Wiener Hofkammerarchiv, also Teil des österreichischen Staatsarchivs, also quasi das damalige Finanzministerium, wenn man so will, aus dem Grund, weil die Fabrik ja dann ein Staatsbetrieb gewesen ist, eine ärarische Fabrik, wie das in zeitgenössischen Diktion eben heißt, und damit der Hofkammer quasi unterstanden ist und es gab umfangreiche Berichtspflichten an die Hofkammer, auch an die Hofrechenkammer, also das war so ein bisschen ein Kontrollamt oder Rechnungshof der damaligen Zeit, die Fabrik immer sehr kritisch gesehen haben, also da gab es eine Menge auch Streitereien. Aber diese Schriftung hat sich eben erhalten und in diesem, sag ich so, dicke Faszikel mit 2000 Seiten, Bruder Fritz, du kennst das wahrscheinlich,
ja, diese Art. Ja. Auch wie die Faszikel verschmürt sind und dann, ich habe das einmal beherrscht, die richtig zu binden, also dass quasi die Bediensteten im Hofkammerarchiv, ich habe noch geforscht im alten Hofkammerarchiv, also okay. Ich habe noch im sogenannten Neubau in der Johannesgasse, ja, genau. Kurz bevor das in einer Schnellschussaktion man wollte es privatisieren, hat es ausgeräumt bis aufs Grillparzerzimmer, das erhalten geblieben ist, und hat da jetzt das Österreichische Literaturmuseum untergebracht. Es ist, ich war einmal dann später noch mal drin, es ist traurig dann in diesem.
Leider sieht man als Normalarchivbenutzer ja nur die einzelnen Fascikel, die man ausgehändigt bekommt, und nicht den Bestand sozusagen in seiner ganzen Dimension, der natürlich riesig wäre, gerade was die Hofkammer betrifft. Ja, also diese Bestände gibt's, und da sind unter anderem auch Personallisten drinnen, also da sind nicht die einzelnen Spinner aufgelistet, davon weit weg, aber die einzelnen Faktoreien, also sozusagen Verlagsgebiete mit jeweils der Anzahl der mit Arbeit versorgten Spinnern pro Verlagsregion sind da aufgelistet. Das heißt, da kann man schon ganz schön dann sozusagen auch den quantitativen Verlauf dieser Spinnerei mit ihren Ups and Downs sozusagen gut nachvollziehen, wobei wir eine Riesenlücke drin haben. Da für über 20 Jahre oder 25 Jahre gibt es aus unerfindlichen Gründen keine Personallisten. Da wissen wir auch nur, können wir nur raten, was da passiert.
Vielleicht, wenn du für unsere Hörerinnen und Hörer die Struktur dieses Verlagswesen erklären könntest. Da gibt es ja einerseits die zentrale Fabrik in Linz, wo in erster Linie gewebt wird, aber das wirkliche Schlüsselprodukt oder der Knackpunkt, so wie es in der Salzwirtschaft das Brennholz war, war in der Textilindustrie das Garn. Also, dass man genügend Garn zum Weben hat. Und dieses Garn wurde aber nicht in Linz zentral in der Fabrik hergestellt.
Das Garn war tatsächlich lange Zeit quasi der Flaschenhals für die Textilproduktion, weil je nach Feinheit des Garnes kann man in Personal umgerechnet davon ausgehen, dass 8 Spinner einen Weber mit Webstuhl sozusagen mit Garn versorgen können. Also extrem personalintensiver Arbeitsschritt. Und von daher wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, diese Spinnerinnen alle sozusagen in einem Fabriksgebäude zusammenzufassen, weil wo hätten die gewohnt und gelebt? Wir müssen, wenn wir von der Linzer Wollzeugfabrik reden, und es war schon wahrscheinlich eine der größten, wenn nicht zeitlang sogar die größte frühindustrielle Textilproduktionsstätte. Also wenn wir von der reden, dann reden wir von bis zu 50.000 Spinnern, die sozusagen zentral von der Fabrik, aber eben dann von den Verlegern, von den Faktoren mit Arbeit versorgt worden sind. Das hat natürlich seine Höhen und Tiefen, je nach Konjunkturlage. Und das Zweite ist, abgesehen davon, dass die riesige Anzahl von Menschen ja gar nicht sozusagen konzentrierbar in einem Fabriksgebäude hätten arbeiten können. Der zweite Aspekt ist schon auch der, dass die Spinnerei, nämlich die Wollspinnerei, relativ schlecht bezahlt wurde, und damit hat sie sich eher als Zuarbeit geeignet und nicht unbedingt dafür, dass man von dieser Wollspinnerei seinen gesamten Lebensunterhalt bestreitet. Man ist damals aufs Land gegangen, wo die Lebenshaltungskosten sowieso niedriger gewesen sind, weil in den Städten, da waren Mauten auf die Lebensmittel. Und da kostet Brennholz mehr und so weiter und so fort. Also so gesehen, das hätte man ja auch abgelten müssen. Der generelle Trend für Unternehmen dieses Typus und für die Verlagssysteme sowieso war eben, diese Arbeit am Land zu organisieren. Da heizen sich die Leute selber ein im Winter, wenn es kalt ist, und machen sich selber ein Licht, wenn sie sich denn leisten können, wenn sich's auszahlt, um bei Licht noch zu spinnen. Und man kann da deutlich niedriger mit den Lohnkosten liegen, wie man das in den Städten gehabt hätte. Abgesehen davon hat die Stadt Linz selber auch keine große Freude mit der Fabrik gehabt. Das muss man auch dazu sagen, weil sie immer Konzentration von Arbeitern und Leuten, die nicht von ihr sind, befürchtet haben. Also das war gar nicht so ein geliebtes Projekt. Ja, Arbeit am Land, also das Verlagssystem und Arbeit am Land, das war die Art, wie man so großen personalintensiven Arbeitsbedarf sozusagen auch bewerkstelligen konnte.
Und den Spinnerinnen wurde die Wolle zur Verfügung gestellt. Also es war staatlich organisiert, einerseits die Wolle, sagen wir ganz konkret, nach Hallstatt zu bringen und dann das gesponnene Garn wieder abzuholen.
Generell war das, die Wolle kommt ja auch nicht von Österreich, obwohl man das bei Gründung der Fabrik immerhin 1672, also das ist ja, reicht ja sehr weit zurück, dieses Unternehmen. damals ging man davon aus, dass man heimische Schafwolle verarbeiten würde können. Dem war aber nicht so, denn zu der Zeit, wo ich die Fabrik untersuche, also eben eher zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, ist es ganz klar, dass ein Großteil der Wolle aus dem Temeschwarer Banat kommt. Das ist offenbar große Schafzüchter und in dem Sinn auch Wollproduzenten und von dort ist ein Großteil der Wolle hergekommen.
Und Wolle mit ganz speziellen Qualitäten, offenkundig.
Zu der Zeit wurde eher mit Kammgarn gearbeitet, da braucht man langfasrige Wolle dazu, die war von der Rasse her und von der Züchtung her offenbar in Oberösterreich und auch in Böhmen noch nicht erhältlich, da hat man eher kurzhaarige Schafe gehabt, die auch zweischürig gewesen sind, währenddessen das einschürige Schafe gewesen sind, also diese Art von Wolle brauchte man, dann brauchte man je nachdem, welche Art von Stoff, von Textilien man produzierte, teilweise auch eine bestimmte Grundfärbung dieser Wolle. Da hat es die Schafe wieder eher in Sachsen gegeben, also wurde auch von Sachsen teilweise Wolle importiert. Aber die österreichische, respektive die also oberösterreichische oder böhmische Wolle hat zu der Zeit offenbar keine Rolle gespielt. Dann wurde ja auch gemischt, etwa mit Ziegenhaar, viel d'Angora. Das kriegte man an der Levante im Osmanischen Reich. Also da sieht man auch Warenströme, die da zusammengekommen sind. Und was die Färbemittel betrifft, sind wir zu der Zeit sowieso schon in einem globalen Markt. Da gibt's Farbhölzer aus Brasilien, aus Ostasien. Also alles Mögliche wurde da importiert, um dann letztendlich das gewünschte Endresultat von Textilie zu erzeugen. Gefärbt ist nicht in Hallstatt worden, aber die Wolle, die unter anderem hier, aber auch in Ebensee, auch in Ischl, ganzen Orten des Salzkammerguts gesponnen wurde, die kam zunächst nach Linz. Die Weber waren auch teilweise, aber hauptsächlich auch in Linz und im Umland, also es waren einfach ansässige Handwerker sozusagen, die exklusiv oder zusätzlich für die Linzer Fabrik gearbeitet haben. Und nach dem Weben ging es halt an die Endfertigungsschritte, die waren dann wieder zentral in der Fabrik. Da reden wir dann vom Färben, wenn man nicht das Garn schon gefärbt hat, aber meistens haben wir den ganzen sozusagen verwebten Stoff dann gefärbt und dann halt verschiedene Prozesse des Aufrauens, Erhitzens, Pressens, letztendlich auch Apprettierens. Den Stoff haben wir Apprettur, also eine Art von chemischer Endbehandlung, dass das den richtigen
Glanz kriegt. Stärke, glaube ich, wieder damit.
Also verschiedenste Substanzen, die da viel Fett wird braucht für die ganze Spinnerei. Also Schweinefett ist zum Beispiel auch ein riesiger Importposten von der Fabrik, die das brauchte. Und nachher ging es eben dann sozusagen in eigene Magazine, die Fabrik betrieben hat, in Linz sowieso, in Krems, in Wien sowieso, wobei von Wien aus dann wahrscheinlich auch wieder Exportware, möglicherweise sogar Richtung Osmanisches Reich gegangen ist. Und in Böhmen gab es solche Magazine, wo dann verkauft worden ist und die diversen Märkte, die damals ja Hauptwarenumschlagplatz auch immer gewesen sind, hat man auch mit Ware von der Fabrik geschickt.
Wir sind ja da eigentlich schon in einer hochorganisierten, hochdurchstrukturierten Wirtschaft. Ich habe mich ja im Hofkammerarchiv mit einem ähnlichen Zeitraum beschäftigt, zum Beispiel Bau der Sohleleitungsbrücke des Gosau Zwangs, wo zum Beispiel nur die ganze Kalkulation vorhanden ist. Oder Brand des Marktes Hallstatt, wo nach dem Brand 1751 ganz exakte Überlegungen angestellt werden, welche volkswirtschaftlichen Konsequenzen ganz bestimmte Maßnahmen nach sich ziehen. Und in dem Zusammenhang, wenn man das vielleicht jetzt in einer europäischen Ebene betrachtet, das ist ja die Zeit des Merkantilismus. Das ist ein Wirtschaftssystem, das in Frankreich unter Ludwig XIV. Mit seinem Wirtschaftsminister Colbert entwickelt wurde, wo es ja darum ging, die Exporte zu steigern, Handelsbilanzüberschüsse zu erzielen. Und Österreich hat dann auf dieses System agiert, indem er ebenfalls versucht hat, möglichst viel Wertschöpfung im Inland zu generieren.
Ganz richtig, also die leitende Wirtschaftsphilosophie oder wirtschaftspolitische Schule war dieser Merkantilismus. Es gibt dann auch so diese deutschsprachige Variante, die eher unter Kameralismus läuft und sozusagen auch eine Weiterentwicklung ist. Namen wie Sonnenfels oder so sind natürlich für das 18. Jahrhundert klingende. Also der hat das dann auch universitär sozusagen unterrichtet, diesen Kameralismus. Ist vielleicht noch ein Stückchen mehr einerseits produktionsorientierter als der klassische Merkantilismus, der auch in England ganz stark natürlich entwickelt worden ist, weil die ja schon mit Kolonien und so weiter, also die hatten ja durchaus auch schon dann intensiven Außenhandel laufen. Und zweitens ist er auch vielleicht stärker bevölkerungsorientierter im Sinne von ein prosperierender Staat braucht eine wachsende Bevölkerung. Da könnte man natürlich mehr Steuern einnehmen und Steuern waren für die Habsburger Monarchie des 18. Jahrhunderts ein Riesenthema, weil ja die Kriegskosten waren ja vor allem noch mit Regierungsantritt von der Maria Theresia, haben wir gleich einen Krieg mit Preußen gehabt, wie man weiß. Also,
und zuvor der spanische Erbfolgekrieg.
Und zuvor die Türkenkriege natürlich en suite. Also der Staat war ja fast ausgeblutet und naja, bankrott. Und es ging alles darum, wie kriegt man eine gute Steuerbasis zusammen, plus ein gescheites Kreditwesen für den Staat, weil ohne dem wäre es gar nicht gegangen. Was das 18. Jahrhundert für Österreich vielleicht nur charakterisiert, die habsburgischen Herrscher und schon beginnend mit Karl dem VI., wenn nicht noch früher, wussten natürlich genau, was um sie herum passiert. Sie wussten, dass in Frankreich, aber vor allem auch in Holland und auch in England, vor allem in der Textilindustrie, sehr, sehr viel weitergeht, dass da starkes exportorientiertes Gewerbe eben Produktion entsteht, dass die gute Geschäfte machen und dass im Vergleich dazu die Habsburger Monarchie eher hinterherhinkt.
Ja, möglicherweise, dass er in den spanischen Niederlanden, die ja in einem gewissen Sinn auch zum Habsburger Imperium gehörten, letztlich die Entwicklung ja prototypisch abgelaufen ist und möglicherweise ein Wissenstransfer von den spanischen Niederlanden auch in die Erblande, in die österreichischen Erblande, stattgefunden hat.
Der ließe sich sogar ganz gut konstruieren, weil wir jetzt einerseits wissen, dass das Wissen dieser Produktion neuer Textilientypen, unter dem Schlagwort New Draperies wird das normalerweise zusammengefasst und da gehören auch diese Wollzeuge, die Linzer Fabrik produziert hat, ganz gut dazu, dass dieses Wissen aus Flandern und eben, da ging es auch um die Hugenottenvertreibung und so, also dass das zu wandern begann, und dann offenbar ausgestrahlt hat auf diverse deutsche Gebiete, wo die Leute halt hingekommen sind und dort gesagt haben, wir können was, was ihr nicht könnt. Und wir starten hier die Produktion dieser neuen Textilien. Und wir wissen ja auch, dass zwar der Gründer dieser Linzer Wollzeugfabrik offenbar ein Local war, also ein Linzer war, dass er sich aber einen Spezialisten aus dem württembergischen Schwarzwald geholt hat. Und genau dort ist ja ein weiteres Zentrum dieser Produktion der New Draperies. Der Schwarzwald als Verlags, württembergischer Schwarzwald, ist sehr gut auch untersucht durch eine englische Historikerin, die Sheila Ogilvy. Also da sieht man schon, dass das konkreter Wissenstransfer auch ist, dadurch, dass sich die Leute in Bewegung setzen und wo anklopfen und sagen, ich bin ein Handwerker, der Spezialist für dieses und jenes ist und wollen wir nicht was machen. So ist offenbar die Gründung der Linzer Wollzeugfabrik zu lesen im Jahr 1672.
Und dann schlägt es irgendwann im Salzkammergut ein. Das heißt, dann sucht die Wollzeugmanufaktur verzweifelt nach Spinnerinnen und Spinnern. War das jetzt eher weiblich dominiert, die Spinnerei? Oder gab es auch Männer beim Spinnen?
Soweit man es weiß, aber da bräuchte man eben viele, viele Spinnernamen. Und was man sehr lange sucht, auch im Oberösterreichischen Landesarchiv im Übrigen sehr, sehr lange sucht, sind Namen von Spinnern für diese Wollzeugfabrik. Es ist schon überwiegend weiblich. Das wird man irgendwie von den Daten, die mir zur Verfügung stehen, was das Salzkammergut natürlich betrifft, ist es eher ein weiblicher Zuverdienst. Es stimmt schon, dass nach Spinnern gesucht worden ist. Der Eintritt ins Salzkammergut scheint aber auch noch eine andere Ursache gehabt zu haben, denn eigentlich ist es nicht die Linzer Fabrik, die im Salzkammergut anklopft, sondern es ist eine hofnahe Finanzstelle und deren Chef Josef Philipp Graf Kinski, der beim Salzamtmann anklopft. Ich habe es sogar nochmal rausgeschrieben, weil er ihn so bemerkenswert auch anredet mit lieber guter Freund etc. Barock halt, überschwängliches Barock. Und ihm anbietet, diese Spinnerei hier einzuführen und die ersten Kosten sogar selbst zu tragen. Also die Hofstelle würde die ersten paar hundert Gulden sozusagen auch selbst zu tragen, nämlich mit dem Zweck und Hintergrund, dass die müßiggehenden Bursch und abgeschafften Arbeiter dann eben mit Arbeit versorgt werden und so ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Also der Plan war sozusagen, dem Salzkammergut oder dem Gmundner Salzoberamt als oberadministrative Behörde ein Mittel zur Armutsbekämpfung an die Hand zu geben. Und zunächst einmal hat das Salzoberamt natürlich freudig reagiert, weil die hatten wahrscheinlich zu der Zeit wirklich ein Problem. Das Problem könnte, und da traue ich mich schon drüber, das so zu formulieren, vielleicht auch daher gerührt haben, dass wir ja gerade im Zeitraum dieser Reformen des neuen Salzamtmanns Baron Sternbach uns befinden und Sternbach unter anderem auch die Zugangsbeschränkungen für ganz junge Salzwirtschaftsarbeiter, um das mal sozusagen drastisch verschärft hat. Es waren ihm einfach zu viele Kinder und Jugendliche in diesem Salzgeschäft beschäftigt und er wollte hier eher erwachsene Leute rekrutiert sehen und nicht unbedingt die ganz Jungen.
Vor Sternbach waren ja ganz massive Missstände. Ich weiß ganz speziell von Hallstatt, da wurden sehr viele sogenannte blinde Schichten geschrieben, also Schichten, die nie gearbeitet wurden, wurden aber verrechnet. Und es hat sich in der Zeit vor Sternbach, und da sind wir etwa in den 1740er, 50er,
ja, Sternbach, ja. 43, ja. Also, ja.
Da waren ganz massive Missstände, eine Korruption, die sich von oben quasi bis unten durchgefressen hat. Und dann, wie man im Dialekt sagt, fährt der Sternbach so richtig drein und
wie ein ganz moderner Manager
schafft Ordnung. Und dann gibt's auf einmal sehr viele, die vorher quasi, vielleicht hart formuliert, parasitär am Salzwesen gehangen sind. Man kann es ja anders auch betrachten, sagt, das Salzwesen soll ja auch für die Region was abwerfen. Aber Sternbach, ich finde es schön, wie du das formulierst, wie ein moderner Manager die Leute gekündigt hat. Dann aber die gesamtstaatliche Obsorge, die Idee, wie kann man diese Armut bekämpfen? Und dann kommt der Kinski auf die Idee, zu spinnen,
spinnen zu lassen. Und das scheint tatsächlich auch so funktioniert zu haben. Ich habe im Salzoberamtsarchiv oder im obersten Teil des Oberösterreichischen Landesarchivs ganz interessante Quelle auch gefunden. Das ist eine Armenerhebung von 1753. Also ein paar Jahren nachdem die Spinnerei eingeführt worden ist. Der erste Brief von Kinski ist 1746, dann gibt's noch 1747 einen und dann bricht das offensichtlich los, also man beginnt tatsächlich mit der Arbeit. Also 6, 7 Jahre später lässt das Salzoberamt die Situation der Armen im Kammergut erheben, weil sie da eine Art Steuer für die nicht armen Haushalte planen, so ein Umlageprinzip, wo man dann die unterstützten Armen sozusagen eben mit kleinen Geldgaben, Almosen sozusagen bedenken kann. Und zu dem Zweck brauchen sie mal Zahlen und erheben relativ detailliert die Armen, sowohl in Ebensee als auch in Ischl. Also die ganze Bereich Herrschaft Wildenstein, also eben auch die Hallstätter Armen. Das ist insofern eine ganz tolle Quelle. Wir erfahren die Namen dieser Armen, wir erfahren, wo sie wohnen. Die haben natürlich keine eigenen Häuser, sondern kommen bei anderen Leuten unter. Wir erfahren etwas über ihren Gesundheitszustand. Da befinden sich natürlich auch viele Menschen, die vielleicht eine angeborene oder vielleicht eine erworbene Behinderung haben drunter. Leute mit psychischer Erkrankung, soweit man es aus der zeitgenössischen Formulierung rauslesen kann, oder Leute, die als unrefierig oder mieselsichtig bezeichnet werden, also nur begrenzt arbeitsfähige.
Die Fortsetzung dieses Gesprächs hören Sie in der nächsten Episode. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.